ARD.
US-Präsident Trump wird innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden, ob er in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingreifen wird. In Genf kommt es heute zu einem Treffen einiger europäischer Außenminister. Mit dabei ist auch der deutsche Außenminister Wadephul. Wie ist die Lage der Menschen im Iran, vor allem in der Hauptstadt Teheran? Und Florian Kellermann berichtet von der Gefangenenübergabe ukrainischer Soldaten in einem Krankenhaus dort. Hallo, ich bin Michael Hafke, hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, den 20. Juni um 8 Uhr. In der Frage, ob die USA im Krieg zwischen Israel und dem Iran eingreifen werden, hat der amerikanische Präsident nun eine Antwort geliefert. Seine Entscheidung werde er in den nächsten zwei Wochen mitteilen, ließ er durch seine Sprecherin in Washington am Abend verkünden. Zuvor hielt Trump seine mittlerweile dritte Sitzung innerhalb der letzten Tage im sogenannten Situation Room ab, dem Krisenzentrum des Weißen Hauses, da, wo die wichtigsten militärischen Entscheidungen getroffen werden. Und laut Wall Street Journal soll Trump bereits Angriffspläne gegen den Iran abgesegnet haben für den Fall, wenn der Iran es ablehnen sollte, sein Atomprogramm aufzugeben. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Wolfgang Landmesser.
Entscheidung innerhalb von zwei Wochen. Ein Reporter stellt bei der Pressekonferenz im Weißen Haus die Frage, die vielen durch den Kopf geht. Im Zusammenhang mit Russland hat der Präsident mehrfach zwei Wochen Deadlines genannt. Wie können wir sicher sein, dass er sich jetzt bei der Entscheidung über den Iran daran hält? Trump-Sprecherin Caroline Levitt reagiert nach bekanntem Muster. Es handelt sich um zwei unterschiedliche, komplexe Konflikte, die der Präsident von seinem inkompetenten Vorgänger geerbt hat. Und der Präsident hat viel Zeit und Mühe investiert, um hier aufzuräumen. Gemeint ist natürlich Joe Biden, den der amtierende Präsident und sein engster Kreis immer noch für alles Übel verantwortlich machen. Hinter der Frage steckt ein Satz, der Donald Trump überhaupt nicht gefällt. Trump always chickens out, oder kurz Taco, etwas grob zu übersetzen mit Trump zieht immer den Schwanz ein. Bisher benutzt mit Bezug auf Trumps massive Zolldrohungen, die er bei Widerstand der betroffenen Länder immer wieder abschwächte. Ein Problem auch in der aktuellen Iran-Krise, sagt John Bolton, Sicherheitsberater in Trumps erster Amtszeit. Ich glaube, die Ayatollahs warten jetzt, ob das wieder so ein Taco-Moment ist. Er wartet, dass sie sich bewegen und sie umgekehrt. Ich hätte mich am Angriff der Israelis auf den Iran direkt beteiligt und hätte das vielleicht schon vor 20 Jahren getan. Meint der Falke Bolton. Er hat Trump in ähnlichen Situationen kennengelernt und das Weiße Haus nach gerade mal 1,5 Jahren im Streit verlassen. Er mag einfach keine Entscheidungen, die er am nächsten Tag nicht wieder rückgängig machen kann. Es gibt aber auch andere Stimmen zu Trumps Zwei-Wochen-Frist. Laura Holgert arbeitete für die Präsidenten Obama und Biden in der Internationalen Atomenergiebehörde. Zu Gast bei CNN hofft sie, dass jetzt Raum ist für eine Verhandlungslösung.
Hopefully it creates space for some kind of a negotiated off-ramp here.
Der Angriff auf die unterirdische Atomanlage in Fordow würde nur eine Verzögerung bewirken. Es wird nicht gelingen, das iranische Atomprogramm vollständig zu eliminieren. Das Know-how, das sie erworben haben. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die mit diesem Material umgehen können. Das verschwindet nicht einfach. Ohne ein neues Abkommen bestehe die Gefahr, dass das Atomprogramm im Verborgenen weitergeht.
Und angesichts des Krieges zwischen Israel und dem Iran kommt es heute zu einem Krisentreffen zwischen den Außenministern aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien und ihrem iranischen Kollegen in Genf. Mit dabei wird auch die EU-Außenbeauftragte Kallas sein. Ziel wird sein, den Iran zum Einlenken bei seinem Atomprogramm zu bewegen. Und ein wenig dürfte dabei auch die Hoffnung mitschwingen, US-Präsident Trump von seinen Plänen an der Seite Israels, den Iran anzugreifen, abzubringen. Und davon unbeeindruckt setzten Israel und der Iran ihre gegenseitigen Attacken fort. Die israelische Luftabwehr wehrte in der Nacht wiederholt Drohnenangriffe aus dem Iran ab und auch am frühen Morgen meldete das Militär einen weiteren Raketenangriff im Süden des Landes. Kurz darauf teilte die Armee mit, dass die Bevölkerung die Schutzräume wieder verlassen könne. Und auch wenn die israelische Armee ihre Angriffe im Iran vor allem gegen militärische und nukleare Ziele richtet, werden doch immer wieder zivile Gebiete getroffen, vor allem in der Hauptstadt Teheran. Für viele der dort lebenden Menschen stellt sich immer wieder die eine Frage: sollen wir unsere Heimat verlassen? Und wenn ja, wohin sollen wir gehen? Pia Masucak aus Istanbul versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden.
Die Türkei an der Grenze zum Iran ganz im Nordosten. Immer wieder kommen kleine Gruppen am Grenztor Gürbulak an. Frauen, Männer, Kinder aller Altersstufen. Auf den ersten Blick könnten es Touristen sein. Viele haben einen Koffer dabei, dazu einen Rucksack, wirken etwas verloren. Auf der türkischen Seite warten Minibusfahrer, sprechen mit den Ankommenden darüber, wo sie hinwollen. Einer der Fahrer spricht ein bisschen Farsi, kann übersetzen. Wir bringen Reisende aus dem Iran von hier aus nach Istanbul, Ankara, Izmir, Trabzon und Rize. Wenn wir die Leute hier fragen, warum sie kommen, sagen sie uns, dass zu Hause Krieg herrscht, dass sie ihre Flugtickets nicht einlösen konnten, da keine Flüge mehr gehen und sie deshalb per Bus in die Türkei kommen. Auch in ruhigeren Zeiten kommen Iraner hier über die Grenze als Urlauber. Doch jetzt fühlt es sich anders an. Ein älterer Mann hat einen Platz in einem weißen Bus ergattert, zusammen mit seiner Frau. Er lebt in den USA, war auf Familienbesuch im Iran, bei Verwandten im Haus. Bis in der Nähe eine Rakete einschlug. Eine andere Frau hat sich aus Tebris auf den Weg gemacht. Dort sei es im Moment ruhig, sagt sie. Doch man wisse nie, wie sich die Situation noch entwickle. Wir haben bislang, Gott sei Dank, keine Opfer zu beklagen. Aber natürlich sind schon so einige Menschen ums Leben gekommen. So etwas passiert in so einer Situation, da wird es Opfer geben. Aber der Iran ist unsere Heimat. Sie wolle bald zurückgehen, sagt sie, sei hauptsächlich für eine Veranstaltung in die Türkei gereist. Beide möchten ihre Namen lieber nicht sagen. Überhaupt wollen nur wenige an diesem Grenzübergang mit Journalisten sprechen. Zu groß dürfte die Sorge bei vielen sein, dass sie oder ihre Familien ins Visier der iranischen Sicherheitskräfte geraten.
Kommen wir zum Krieg in der Ukraine. Bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine Anfang des Monats in Istanbul gab es keine Fortschritte in Sachen Frieden. Dennoch gab es ein positives Zeichen. Ein Gefangenenaustausch wurde vereinbart. Mindestens 1000 gefangene Soldaten auf beiden Seiten sollten freikommen. Vor allem Verletzte, Kranke und Soldaten bis 25 Jahre. Dieser Austausch läuft nun in Etappen, die vorher nicht angekündigt werden. Hunderte Familienangehörige warten in einem ukrainischen Krankenhaus auf die Rückkehr der Soldaten. Florian Kellermann hat sie dabei begleitet.
Ein Krankenhaus in Tschernihiw. Im Norden der Ukraine. Im Hof haben sich viele hundert Menschen versammelt, vor allem Frauen. Ihre Blicke sind ernst. Sie halten Plakate hoch mit Fotos und Telefonnummern. Sie warten auf die ukrainischen Kriegsgefangenen, die gerade an der Grenze ausgetauscht wurden. Warum? Eine junge Frau zeigt auf das Foto eines jungen Mannes. Kurzgeschorenes Haar, 10-Tage-Bart, lässig kaute an einem Grashalm. Er sei ihr Ehemann, Dmytro, sagt Katharina Tschernikova. Wir suchen hier nach den kleinsten Informationen über seinen Verbleib. Er ist seit dem 4. Juni 2023 vermisst. Seine Einheit war im Süden an der Gegenoffensive der Ukraine beteiligt. Das Auto, in dem er war, wurde beschossen. Mehr weiß ich nicht. Bisher gibt es keinerlei Zeugen. Aber seine Leiche ist ja auch noch nicht aufgetaucht. Deshalb glauben und hoffen wir bis zuletzt, dass er noch lebt. Katharina und ihre Verwandten, die sie begleiten, wollen den freigelassenen ukrainischen Soldaten Zettel mit dem Foto von Dmytro in die Hand drücken. Dafür sind sie viele Stunden mit dem Auto hierher gefahren. Vielleicht hat ihn jemand gesehen, vielleicht in einem russischen Gefängnis. Wie lange dauert es noch, bis die Ausgetauschten von der Grenze ankommen? Die Frauen schauen auf die Uhr. Da ertönt ein Schrei. Sie haben ihn zurückgegeben. Sie haben ihn zurückgegeben. Eine junge Frau hüpft im Dreieck und kann ihr Glück kaum fassen. Die junge Frau ist sofort von Menschen umringt. Noch unter Tränen erzählt sie, gerade habe sie eine SMS bekommen, dass ihr Bruder unter den heute Ausgetauschten ist. Ich weiß gar nicht, was ich ihm sagen soll. Doch, ich sage ihm, dass ich mich so sehr nach ihm gesehnt habe und ihn liebe und stolz bin, dass er das alles überstanden hat. Wir hatten so lange keine Informationen von ihm. 26 Jahre ist er alt und vor über 3 Jahren in Mariupol gefangen genommen worden. Er hatte das dortige Stahlwerk verteidigt.
Und zum Schluss noch ein beinahe makaberes Detail. Der ukrainische Innenminister schrieb in einem Post auf Telegram, es seien auch tote Russen an die Ukraine überstellt worden. Dabei veröffentlichte er Fotos, die den Wehrpass eines toten russischen Soldaten zeigen. Unabhängige Bestätigungen gibt es allerdings nicht. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.